Es ist Tag 11.219. Wenn du das hier hörst, Gratulation, denn verdamm nochmal, wir leben noch immer. Hinter uns die Schatten ausgestorbener Menschenrassen, Mammuts, Dinosaurier und andere irdische Lebensformen, deren Zeitvertreib aus Essen, Schlafen, Ficken und Scheißen bestanden hatte. Wow, ein neuer Gedanke. Ich habe mir noch nie Dinosaurier beim Sex vorgestellt. Das sah bestimmt crazy aus. Aber ey, Hut ab, denn noch nie hat es jemand so weit wie du geschafft. Du hast sie alle überlebt und befindest dich an der vordersten Front dieses verrückten Konstrukts namens Existenz. Die Gegenwart, ein Wimpernschlag, ein haardünner Grat zwischen der weiten Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft. Dieser Augenblick, so wie er gerade an uns vorbeigezogen ist, wird es nie wieder geben. All diese vergangenen Ereignisse und Zustände, wirre Gedanken und Geschichten, die dir die Tränen über das Gesicht laufen oder uns vor lauter Lachen die Bauchmuskeln herausspringen lassen. Willkommen bei der verrücktesten von allen Geschichten und danke, dass ich diesen Hauch von Gegenwart noch immer mit euch teilen darf. Das bedeutet mir mein Leben. Es tut mir leid, dass ich in dieser Staffel nicht alles umsetzen konnte, was ich geplant hatte, aber das hat einen Grund. Ich habe in den letzten Monaten etwas geschrieben, etwas, das größer ist als ich. Nein, nicht ich habe diese Geschichte geschrieben, ich war nur das Werkzeug, die Hand, das Auge und das Gehirn. Ein Schwamm aus Erinnerungen, der über weißem Papier zusammengepresst wurde, um sich als Buchstaben in den Papierfasern festzubeißen. Paula, meine Ex, hat mir mal gesagt, dass ich das mit dem Schreiben zu sehr romantisiere. Sie lag falsch. Ich steckte schon immer so tief in diesem Sumpf aus Romantik, so tief, dass ich selbst schon vor Jahren zu einer Geschichte geworden bin. Und es fühlt sich nicht falsch an. Es fühlt sich ehrlich an, auch wenn es oft schmerzt und ich mir täglich den Spiegel vor das Gesicht klatschen muss, um weitere Storys schreiben zu können. Ehrlichkeit ist der Schlüssel. Ich bin keine Kunstfigur. Kein von einem Verlag aufgebauter Autor, der genau das schreibt, was sich gut verkauft. Ich bin Merlin Sebastian Miller, geboren 1992 und schreibe seitdem ich klein bin Geschichten, da ich mit der Welt, in der ich lebe, nie so wirklich zufrieden war. Ich schreibe, seitdem ich zum ersten Mal gefühlt hatte, dass ich meinem Vater nichts bedeute und er sich selbst alles. Schreibe, seitdem ich verstanden habe, dass es die bedingungslose Liebe meiner Mutter war und ist, die mir in all den Jahren Hoffnung gab. Ich schreibe für die Liebe zu meiner Schwester, schreibe für den naiven 16-jährigen Merlin, der sich in einer heißen Produktionshalle wiederfand, Öl verschmiert und mit zerrissenen Papierfetzen in den Hosentaschen. Sehe mein Herz, wie es dutzende Male zersprang und wieder zusammengeflickt wurde. Sehe mich in Berlin an der Rezeption in der Friedrichsstraße sitzen, während ich an Freya schreibe und irgendwelche AfD-Parlamentsvollidioten in ihre Zimmer einchecken wollen, ich ihnen aber nicht sagen darf, was sie für Vollidioten sind und stumm bleiben muss. Guten Tag, haben Sie eine Reservierung? Ich will nie wieder stumm sein. Wow, hab grad ein Déjà-vu, als ob ich diesen Moment schon mal durchlebt habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so lange auf diesen Moment gewartet habe, auf diese Geschichte. Ayuk, eine schöne Geschichte vom Ende der Welt. Hier, in dieser Story, finde ich einen Hauch von Gegenwart, der sich anfühlt, als würde er ewig währen. Ein Kuss, den du, obwohl er schon Jahre her ist, noch immer auf deinen Lippen spürst. Den unverkennbaren Geruch, der dir vom Nacken deines Gegenübers in die Nase steigt und sich in dir festkrallt. Ein Schwamm aus Erinnerungen, der über weißem Papier zusammengepresst wurde, um sich als Buchstaben in den Papierfasern festzubeißen. Ich sage ja, ich stecke bis zum Hals in diesem Sumpf aus Romantik, aber es fühlt sich richtig an. Und es tut gut zu wissen, dass ich hier nicht alleine feststecke, in diesem Hauch von Gegenwart, in dem ich Ayuk und Taco gefunden habe. Dieses neue Buch sollte in etwa 2 Wochen überall im Handel erhältlich sein. Bei manchen wird es vielleicht ein etwas verspätetes Weihnachtsgeschenk, aber mir war es wichtig, dass es noch dieses Jahr erscheinen wird. Es ist die erste Story, die über meinen eigenen Verlag Mermaids & Vino Publishing erscheint. Hier möchte ich in Zukunft junge Literatur sichtbar machen, aber dazu ein andermal mehr. Nächste Woche lese ich euch dann auch aus dem ersten Kapitel vor und wenn alles glatt läuft, könnt ihr dann zumindest über meinen eigenen Shop ein paar signierte Bücher mit Widmung bestellen Und da ich es nicht ausstehen kann, wenn ich hier zu viel über mich quatsche, es ist jetzt an der Zeit für eine eurer Stories. Diese hier ist von Marilina und heißt Eskapismus, was so viel wie Realitätsflucht oder Weltflucht bedeutet, was gerade ziemlich gut passt. Danke dir fürs Zusenden, Marilina, und euch viel Spaß beim Hören. Jeden Nachmittag, wenn er von der Arbeit nach Hause kehrt, drang der Klang der Musik bereits durch die Tür zu ihm hindurch. Als Reaktion darauf bildete sich ein zufriedenes Lächeln auf seinen schmalen Lippen, während er den Schlüssel im Schloss umdrehte und die schwere Tür aufstieß, die ihm Zutritt zu seinem persönlichen Paradies beschaffte. Ihr Klavierspiel war so beruhigend wie Regentropfen, die auf die Dächer prasselten, wenn es draußen dunkel war und der Rest der Welt leise, als sei er gar nicht da. Es brachte ihn herunter, auf dem gegenüberliegenden geflochteten Sessel zu sitzen und zu beobachten, wie sich ihr Körper unabsichtlich zur Musik bewegte. Sie selbst schien das Lied zu sein. Insbesondere nach einem langen und stressigen Arbeitstag erinnerte sie ihn daran, worin die Schönheit des Lebens wirklich lag. Die Schönheit des Lebens lag in ihr und in dem, was sie tat. Er beobachtete seelenruhig, wie ihre dünnen Finger über die glatten Tasten glitten, während sie genüsslich ihren Kopf in den Nacken legte und ihre Augen schloss. Sie brauchte nichts zu sehen, um alle Töne zu treffen. Beinahe konnte man denken, dass sie mit geschlossenen Augen noch besser spielte, da sie sich auf all ihre Sinne verließ. In diesen Momenten liebte er sie am meisten. Er begehrte sie mehr als alles andere auf dieser großen und fernen Welt. Zarte Töne erklungen und ihre Stimme wirkte auf einmal so zerbrechlich und nicht so stark, wie wenn sie sprach. Sie wirkte so verletzlich, aber gleichzeitig so unfassbar unantastbar, wodurch sie nur noch begehrenswerter wurde. Wenn sie spielte, war sie in ihrer eigenen Welt, in der es nur sie gab. Und es störte ihn nicht, dass in dieser Welt für ihn kein Platz zu sein scheint. Oftmals hatte sie nicht bemerkt, wenn er nach Hause gekommen war, weil ihre Konzentration einzig und allein auf ihren Fingern lag, die bedacht von Taste zu Taste huschten. Als sei sie der einzige Mensch auf dieser gottverdammten Welt. »Das ist Kunst, was du machst«, sagte er eines Tages zu ihr, als er sie von hinten umarmte und ihr einen Kuss auf den Kopf gab. Eine Geste der Liebe. Sie lächelte nur schweigsam und unterdrückte die Worte, die sich in ihre Gedanken drängen wollten. Ihre Gedanken waren ihr schlimmster Feind. »Das ist Eskapismus«, hatte sie still gedacht, ihn insgeheim für seine Naivität belächelt und den Gedanken beiseite geschoben, indem sie weiterspielte und nicht weiter darüber nachdachte. Später hatte sie nachts wach gelegen und über seine Worte nachgedacht. Er hielt alles, was sie tat oder nicht tat, für Kunst. Er hielt sie für ein Kunstwerk, aber sah dabei nicht die Pinselstriche, die nicht in das Bild passten und es ruinierten. In dieser Nacht hatte sie keinen Schlaf gefunden, und wenn es eine andere Tageszeit gewesen wäre, hätte sie sich zurück auf den schwarzen Klavierhocker gesetzt und gespielt, bis ihre Finger schmerzten und noch darüber hinaus. Am darauffolgenden Morgen war sie erschöpft aufgestanden, hatte eine Tasse Kamillentee gekocht und sich, während er abkühlte, ein nach dem Frühling schreiendes Kleid übergezogen, nachdem sie geduscht und versucht hatte, all ihre Gedanken mit dem an ihrem zarten Körper herunterlaufenden Wasser im Abfluss zu versenken. Danach war sie zur Arbeit geeilt, obwohl sie gar nicht spät dran war, ja, sie kam sogar ein paar Minuten vor Beginn ihrer Zeit an. Sie war Schauspielerin, aber nicht nur auf der Bühne. Sobald sie wieder in der Wohnung ankam, da sie sporadisch den Titel ihr Zuhause gab, aß sie rasch eine Kleinigkeit, um ihren Hunger zu stillen, und setzte sich danach wieder an ihr Klavier und stillte ihren Hunger weiter. Wenn er von der Arbeit kam, gesellte er sich ohne Umschweifen zu ihr, und auf diese Weise ließen sie den Tag ausklingen. Sie spielte nicht immer dieselben Lieder, sondern lernte Tag für Tag neue Stücke, welche sie dann rauf und runter spielte, bis sie sich so sehr in ihren Kopf eingeprägt hatten, dass sie die Abfolge der Noten auswendig kannte und ein anderes Stück lernte. Er konnte nie erahnen, welches Stück er diesmal zu hören bekam, wenn er nach Hause kehrte, und so freute er sich noch mehr darauf, sie spielen zu hören. Eines Tages kehrte er von der Arbeit nach Hause und alles war still, selbst als er die Wohnung betrat. Es war der erste kalte Tag nach dem Herbst, der den Winter ankündigte, der schon bald folgen würde. Sein Herz machte einen Sprung, schnell streifte er Schuhe und Jacke ab und eilte ins Wohnzimmer, in dem sie auf dem Boden saß. Genau an dem Platz, wo das Klavier gestanden hatte. Sein Blick huschte verwundert durch das gesamte Zimmer, als versteckte sich das Klavier irgendwo, als sei es so klein, bevor er sich näherte und sich ebenfalls auf den Boden setzte. Der Raum wirkte jetzt so leer und ohne Bestimmung. Sie schaute zu ihm hoch und sah mit ihren feuchten braunen Augen aus wie ein Rehjunges, das der Welt ausgeliefert war. Ihre Augen waren rot, als hätte sie stundenlang ohne Ende geweint. Reflexartig griff er nach ihrer Hand und drückte sie aufmunternd, aber nicht so fest, denn er hatte Angst, dass sie zerbrach. »Was ist denn passiert?« fragte er vorsichtig, in der Angst gefangen, etwas Falsches zu sagen und ein Feuer auszulösen. Bevor sie antworten konnte, schluckte sie ihre Tränen runter, und nun war er sich sicher, sie hatte stundenlang geweint, während er fleißig gearbeitet hatte. Nun fühlte er sich schuldig, obwohl nichts von dem seine Schuld war. Er schüttelte den Gedanken und die Schuldzuweisung ab, denn jetzt drehte es sich nicht um ihn. »Weißt du noch, als du mal zu mir sagtest, dass ich Kunst mache?« Als Antwort erhielt sie ein eifriges Nicken. Natürlich erinnerte er sich. »Ich mache keine Kunst und habe es auch nie getan. Ich kann so nicht weitermachen, verstehst du?« Sie sah ihn flehend an und wischte sich mit den Händen über die Augen. »Wie kannst du nicht weitermachen?« Verwirrung bildete sich auf seinem Gesicht ab. Er wusste nicht, worauf sie hinaus wollte, hatte aber Angst, dass sie ihre Beziehung beenden wollte, obwohl es das Letzte war, von dem er dachte, es könnte geschehen. Aber in diesem Moment, in dem sie auf dem Boden des großen Raumes saß und so klein wirkte wie noch nie, war alles möglich. »Ich muss meinen Gedanken endlich den Platz geben, den sie benötigen, statt sie zu verscheuchen«, erwiderte sie und strich mit ihrer Hand über den staubigen Boden. »Das sind meine Gedanken«, flüsterte sie. »Das sind meine Gedanken, gefangen in dem Staub meiner Musik«.